Ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Guten Abend nochmal. Ich erzähle Ihnen vielleicht kurz, was ich heute machen will. Also zum einen wird es mit den theoretischen Folien zum Thema Prozesse und Threads weitergehen. Da haben wir letztes Mal schon mit angefangen. Und das wird also jetzt gleich auch der Auftakt der Veranstaltung sein. Und dann bauen wir heute aber auch einen Praxisteil ein. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir vielleicht ungefähr 45 Minuten normal Vorlesung machen. Danach wird es darum gehen, dass Sie sich jeweils auf Ihren Rechnern, so Sie einen mithaben, VirtualBox einrichten, wenn Sie diese Software noch nicht haben. Und dann in diesem Programm eine virtuelle Maschine installieren, die ich Ihnen auch mitgebracht habe. Da ist ein kleines Linux-System drauf, das ist irgendeine OpenSUSE-Version mit einem grässlichen Window-Manager. Ich habe versucht, das Ding irgendwie klein zu halten. Es ist trotzdem relativ groß geworden, deswegen habe ich es jetzt auch auf DVD mitgebracht. Weil da werden wir ab und zu ein bisschen drin arbeiten. Ja, wenn Sie sowieso mit Linux unterwegs sind, dann könnten Sie auch sagen, ich ignoriere das jetzt mal und versuchen direkt auf Ihrem Rechner die Sachen zu machen, die wir dann tun. Dafür wäre es nötig, dass Sie einen C-Compiler installiert haben. Ja, also ich habe Ihnen jetzt eine virtuelle Maschine gebastelt, wo der C-Compiler schon drin ist, damit man so kleine Beispielprogramme halt direkt übersetzen kann, ohne dass man irgendwelche Software nachinstallieren muss. Und das ist halt vor allem für die Windows- und macOS-Anwender wichtig. Ja.
Die virtuelle Maschine auch mit jedem anderen Hypervisor?
Ich weiß nicht, die müssten das Image dann irgendwie konvertieren. Also das habe ich noch nicht probiert. Es ist halt ein VirtualBox-Image. Und wenn Sie das irgendwie in VMware-Image oder was auch immer konvertiert kriegen, dann können Sie natürlich auch was anderes verwenden. Sie können auch hingehen und unter VMware eine neue Linux-Installation machen und da halt die Entwicklungsumgebung mit installieren. Ja? Es geht jetzt nicht darum, dass Sie genau dieses System benutzen, was ich Ihnen mitbringe, sondern es ist mehr, dass wir eine Minimalbasis haben, ja, dass also jeder wenigstens die Sachen, die ich hier machen will, auch nachvollziehen kann. Ja, wenn Sie ohnehin eine Linux-Umgebung schon installiert haben, direkt auf dem Rechner oder in einer virtuellen Maschine und die ist vielleicht besser ausgestattet als das, was ich Ihnen mitgebracht habe, dann können Sie natürlich damit auch arbeiten. Ja, das Ziel ist einfach nur, dass nicht dann einer hier sitzt und sagt, ja, ich habe aber jetzt keinen C-Compiler, ich kann das nicht machen oder so. Ich habe nur ein Basissystem installiert, das minimale X-Window-System. Da war erst nur dieser TWM-Window-Manager, falls den noch jemand kennt, dabei. Der ist ganz grottig. Das habe ich durch eine FVWM ersetzt. Das ist auch ein uralter Window-Manager, aber der ist einigermaßen zu bedienen. Also ich meine, vielleicht, wenn die Fragen jetzt gerade kommen, ich glaube, ich habe das Ding hier irgendwo. Ich schaue mal gerade. Zu viele Fenster. Da. Ich starte einfach mal gerade das Teil. Das gibt Ihnen auch Gelegenheit, noch zwischendurch sich die Sachen noch auf den Rechner zu kopieren. Also wenn noch jemand eine DVD braucht oder ich habe es auch auf dem USB-Stick bei, für die, die kein DVD-Laufwerk haben. Ja, so wird es dann später bei Ihnen aussehen, wenn Sie das Ding starten. Das dauert jetzt einen Moment, bis es oben ist. Sieht man da was? Ja. Und ja, also da wird es nachher dann in diesem Praxisblock darum gehen, dass wir einfach diese Installation von dem Zeug durchführen. Dann kann ich Ihnen schon verraten, der Benutzername ist User und ein Passwort habe ich nicht gesetzt. Das heißt, da kann man einfach Eingabe drücken. Und dann kommt jetzt dieses Ding, also für jemand, der alte Linux-Systeme kennt, hat es vielleicht schon mal gesehen, das ist der FVWM, das ist wirklich historisch. Dankeschön. Jo, danke. Aber es hat den Vorteil, dass es relativ geringen Ressourcenverbrauch hat. Das heißt, es läuft auch in einer virtuellen Maschine in einer ordentlichen Geschwindigkeit, selbst wenn Ihr Rechner jetzt nicht der aktuellste ist. Wenn ich da jetzt ein KDE oder GNOME oder irgendwas installiert hätte, dann wäre das vielleicht nicht der Fall gewesen. Und das Zeug ist auch wesentlich kleiner. Ja, und in dem Ding habe ich schon ein Verzeichnis Software angelegt. Da gibt es auch schon ein Testprogramm. Und dann kann man sehen, dass man hier mit einem C-Compiler, dass man da ein kleines Programm übersetzen kann und auch ausführen kann. Ja, also das ist einfach die Umgebung, in der wir dann arbeiten werden.
Also sprich, brauche ich mir das Teil jetzt nicht auf die Möhre zu klatschen, weil den C-Compiler habe ich eh drauf und
Ja, wenn Sie den GNU C-Compiler haben, ich denke, dass so einfache Software, die jetzt POSIX Threads und sowas benutzt, dass die auch auf dem Mac 1:1 oder was ist das? Achso, ja, gut. Ja.
Vom allgemeinen Stand her kann man vielleicht auch sagen, dass wir letztes oder vorletztes Semester, da hatten wir ja C-Programmierung und da haben wir auch Cygwin mit dazu installiert.
Ja.
Also da hatten wir auch schon ein bisschen.
Sie können versuchen, das unter Cygwin zu machen. Ja, das sollte funktionieren. Ich habe allerdings mit Cygwin keine Erfahrung, außer dass ich das, wenn ich mal eine Windows-Maschine benutze, auch installiere, weil ich ohne eine gescheite Shell nicht leben kann. Und die kriege ich halt mit Cygwin. Aber ich habe noch nie versucht, Software zu übersetzen auf einem Windows-System in einer Cygwin-Umgebung. Ja, wenn das für Sie funktioniert, ist es okay. Also wie gesagt, das, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist nicht irgendwie verpflichtend. Wenn Sie das nicht benutzen wollen und irgendwas anderes haben, dann nehmen Sie einfach Ihre eigenen Sachen. Es ist einfach nur ein Angebot, dass jeder eben die Möglichkeit hat, die Dinge zu tun, die wir hier tun werden. Ja, also das ist wie gesagt das, was wir als Praxisblock dann machen werden. Wo sind jetzt meine Folien hin? Da. Und wenn das abgeschlossen ist, das weiß ich halt nicht, wie lange das dauern wird, bis das bei allen läuft. Ich will mich einfach überzeugen, dass alle, die jetzt einen Rechner bei haben, dass die Umgebung dann richtig eingerichtet haben. Das kann also sein, dass wir dann eine halbe Stunde brauchen oder vielleicht auch eine Stunde. Und wenn das fertig ist, dann geht's weiter mit Theorie.
Ja. Was ist denn der Login einer Maschine?
Der Login ist User. Benutzername User, kein Passwort. Und wenn Sie sich als Administrator anmelden wollen, das ist der Benutzername Root und das Passwort ist auch Root. Ja, also das System ist nicht dafür gedacht, irgendwie sicher zu sein. Sie lassen es ja nur in einer virtuellen Maschine laufen und sollten es natürlich nicht als irgendwie Arbeitssystem benutzen. Ne? Okay, aber da kommen wir dann nachher zu, wenn wir eben in diesen Praxisteil reinkommen. Das war jetzt eigentlich schon mehr zu dem Thema, als ich am Anfang sagen wollte, aber weil jetzt Fragen dazu kommen, dachte ich, ich erzähle es und zeige es Ihnen mal direkt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Theorie, wie angekündigt. Wir hatten letztes Mal kurz darüber gesprochen, oder ich hatte Ihnen das erzählt, dass eigentlich erst in dem Moment, wo man mit Multitasking anfängt, man in diese Situation kommt, dass man so ein Prozesskonzept hat. Ja, das war die, glaube ich, die Folie hier vor. Weil solange Sie nur eine einzige Anwendung ausführen, ist es nicht nötig, da irgendwas Abstraktes zu basteln im Inneren des Betriebssystems, weil einfach dann dieses eine Programm halt die Kontrolle übernimmt über den ganzen Rechner und was auch immer es tun will, einfach tut und am Ende geht die Kontrolle wieder zurück ans Betriebssystem und dann kann man das nächste Programm starten. In dem Moment, wo wir Multitasking machen wollen, dass also mehrere Anwendungen parallel laufen können, da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das Betriebssystem mit diesen verschiedenen gleichzeitig laufenden Programmen umgehen kann. Und da kommt eben dieses theoretische Konzept des Prozess ins Spiel, der im Prinzip ein Programm, was in den Arbeitsspeicher geladen wurde, darstellt, ein Programm, das wir ausführen wollen. Und genau, das war die Stelle, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Ja, es ist dann so, dass Sie in den Verwaltungsstrukturen des Betriebssystems in irgendeiner Form eine Prozessliste verwalten müssen, also einfach den Überblick, was gibt es alles gerade für aktive Prozesse im System. Und das macht man typischerweise, indem man für jeden Prozess so eine Datenstruktur anlegt, die man Prozesskontrollblock nennt, also Englisch PCB. Und da stehen verschiedene Sachen drin, die einfach ja, alles Wichtige zusammenfassen, was das Betriebssystem über den Prozess wissen muss. Eine wichtige Geschichte ist am Anfang, dass man einen Identifier hat, die PID oder Process ID. Ja, das ist eine eindeutige Nummer. Wenn Sie 5 verschiedene Prozesse haben, dann müssen Sie auch 5 verschiedene PIDs haben, damit sie unterscheidbar sind. Und dann ist es so, dass ja, in den meisten Fällen ein Prozess gerade gar nicht aktiv sein wird. Die Standardsituation ist ja, dass Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel nur einen Prozessor mit einem Kern haben, dann kann natürlich nur ein Prozess wirklich zu einem Zeitpunkt die CPU haben. Und das heißt, wir müssen irgendwie so ein Switching, so ein Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen Prozessen machen. Und jedes Mal, wenn das passiert, wenn also ein Prozess, der gerade aktiv ist, wenn der angehalten wird und irgendwie weggedrückt wird vom Prozessor, dann müssen wir ein paar Informationen uns merken. Zum Beispiel, was gerade in den CPU-Registern drin stand. Da habe ich letztes Mal so einen kurzen Ausflug in das Thema Rechnerarchitektur gemacht. Ich weiß nicht, ob das ausreichend war von der Menge und von der Tiefe her, um ein Verständnis dafür zu kriegen, aber letzten Endes die CPU hat halt intern ganz, ganz schnelle, weil unmittelbar erreichbare Speicher. Ja, das sind die Register. Und während jetzt irgendwas gerechnet wird auf der CPU, weil der Prozess da arbeitet, da verändern sich halt ständig die Werte, die in den Registern drinstehen. Na, und wenn Sie jetzt so eine Berechnung mittendrin unterbrechen, dann müssen Sie einfach das, was in den Registern steht, irgendwo hinweg speichern, also in den Arbeitsspeicher reinschreiben, damit später, wenn Sie den Prozess wieder zurück auf den Prozessor holen, Sie an der Stelle auch weitermachen können. Und das sind also die Registerinhalte oder Registerwerte, wie ich es hier auf der Folie stehen habe. Dazu gehört unter anderem auch der Befehlszähler. Der sagt Ihnen einfach, wo im Programm geht's weiter. Na, letzten Endes, Sie schreiben ja Ihr Programm in irgendeiner Hochsprache, typischerweise in, was weiß ich, C, C++, Java. Na, Java ist kein gutes Beispiel, aber C und C++ ist ein gutes Beispiel, weil das eben kompiliert wird. Ja, da wird dann über Zwischenschritte zunächst Assembler-Code draus. Das ist irgendwas, was man noch lesen kann, was aber plattformspezifisch ist. Und dann letzten Endes wird es in binäre Daten umgewandelt. Ja, da stehen dann nur noch die einzelnen Bytes und der Prozessor weiß halt, wie er diese Sachen interpretieren muss und letzten Endes dann die Befehle ausführt. Und so ein Stück übersetztes Programm, das liegt halt einfach irgendwo im Speicher an bestimmten Adressen und im Normalfall gibt es eine lineare Programmausführung. Ja, das heißt, die CPU nimmt sich einen Befehl von der Speicherstelle, wo man gerade stehen geblieben ist, interpretiert das Ganze, führt es aus und liest dann den nächsten Befehl ein und so geht es weiter. Ja, und nur wenn Sie sowas wie einen Sprungbefehl drin haben, weil Sie eine Verzweigung machen wollen oder so, ja, dann springen Sie halt woanders hin. Aber in jedem Fall ist immer klar, an welcher Stelle steht der nächste Befehl, der gelesen werden muss. Und das ist das, was im Program Counter drin steht und das ist auch ein Register einfach in der CPU. Ja, und diese Informationen müssen Sie auch speichern. Weil wenn Sie die vergessen würden und Sie holen den Prozess, nachdem Sie ihn rausgeschoben haben, wieder zurück auf den Prozessor, wo soll er dann weitermachen? Ne? Muss man sich einfach merken. Das ist so wie bessere DVD-Player, wenn man da eine DVD rausnimmt mitten in der Wiedergabe und wieder reintut. Die haben teilweise einen Speicher für sowas und können dann die Wiedergabe an der Stelle fortsetzen, wo sie vorher aufgehört haben. Ja, also mein DVD-Player macht es nicht, der fängt dann wieder von vorne an. Aber ich habe mal ein Ding gehabt, das konnte das. Und sowas vom Prinzip ist es einfach, dass sie sich genau merken, wo war ich zuletzt, wo geht's weiter. Ja, also das sind einfach Dinge, die nötig sind, genauso wie die normalen Registerwerte. Ja, wenn Sie sich zwar gemerkt haben, wo es weitergeht, aber nicht, was Sie schon zwischendurch berechnet hatten, dann wäre das halt auch weg, so Zwischenergebnisse. Ja, deswegen muss dieses Zeug gespeichert werden und der Ort, wo diese Werte hingehen, ist auch der Prozesskontrollblock. Ja, deswegen steht es hier in dieser Auflistung der PCB-Inhalte drin, weil eben dieses Zeug einfach da reingeschrieben wird. Dann ist es so, dass jeder Prozess ja auch ein Stück Hauptspeicher irgendwie hat, was er verwendet. Ja, wir werden später, das ist ein eigenes Kapitel oder Teilthema, Speicherverwaltung, wo wir sehr einfache und auch sehr schwierige oder komplexe Methoden sehen werden, wie man den Speicher im Computer aufteilen kann, damit mehrere Programme den irgendwie parallel nutzen können. Aber zunächst mal vereinfacht kann man sich ja vorstellen, wenn ein Programm arbeitet, das braucht irgendwie auch Speicher. Zum einen für das Programm selber. Also der Programmcode, den Sie ausführen wollen, der steht natürlich irgendwo im Hauptspeicher. Und wenn Sie nicht einfach nur Endlosschleife ohne Berechnung machen, sondern wenn Sie mit irgendwelchen Variablen arbeiten oder Funktionsaufrufe haben oder sowas, dann brauchen Sie noch weiteren Speicher, wo eben diese Sachen einfach drin liegen. Und was jetzt hier gemeint ist, dass es da im PCB auftaucht, ist es natürlich nicht der gesamte Speicherinhalt Teil des PCBs. Das wäre ja dann das gesamte Programm, sondern hier ist gemeint Informationen darüber, wo der Speicher zu finden ist. Ja, also im Prinzip sowas wie Adressangaben, welchen Teil des Speichers nutzt dieser Prozess. Ja, dann können Sie ja hingehen und Dateien öffnen. Unter Unix-artigen Systemen kann man auch noch Sockets öffnen, das ist sowas ähnliches wie Dateien. Zum Beispiel für Netzwerkverbindungen kann man so ein Socket aufmachen. Und diese Geschichten, wenn Sie die einmal geöffnet haben, dann muss auch das sich gemerkt werden, dass die offen sind. Ja, und dafür hat man auch wieder im PCB irgendwo einen Bereich, wo man diese Sachen einfach reinschreibt. Das heißt, wenn Sie den Prozess wegschieben und Sie holen ihn wieder zurück irgendwann, dann weiß der wieder, aha, ich habe schon die und die Datei geöffnet, ja, und kann damit weiterarbeiten. Ja, und dann, was man typischerweise hat, ist eine sogenannte Vater-Prozess-ID. Im Englischen ist das nicht so sexistisch, da heißt es einfach Parent Process ID. Das ist auch die gängige Abkürzung, PPID. Im Deutschen ist es irgendwie üblich, dass man Vaterprozess und Sohnprozess sagt, während es im Englischen beides geschlechtsneutral, Parent und Child, ist. Da steckt die Idee hinter, das werden wir uns dann gleich noch ausführlicher angucken, dass so eine Art Prozessbaum entsteht. Alles geht los mit einem ersten initialisierenden Prozess. Auf Linux-Systemen heißt der init, unter Windows heißt er wahrscheinlich anders. Und wenn jetzt so ein Prozess einen weiteren Prozess erzeugt, dann ist er der Vater von dem erzeugten Prozess und der erzeugte ist der Kindprozess. Ja, und jedes Kind, was praktisch erzeugt wurde, merkt sich in seinem eigenen Prozesskontrollblock immer, wer ist mein Vater gewesen. Ja, in den meisten Fällen ist diese Information nicht wichtig, außer wenn Sie so eine Ausgabe erzeugen wollen, zum Beispiel eine Übersicht aller Prozesse mit dem Verwandtschaftsgrad. Ja, dann kann man so einen Baum entsteht dann und das kann man dann schön darstellen. Ansonsten braucht man das meistens nicht. Es gibt wenige Gründe dafür, wo doch die Parent-Process-ID wichtig ist, nämlich wenn ein Programm beendet wird oder ein Prozess und einen Rückgabewert hat. Ja, also normale Programme, die starten halt und werden irgendwann beendet, aber es gibt auch Programme, die wie eine Funktion einen Rückgabewert haben und den wollen die an, also bei einer Funktion wird es ja an die aufrufende Ebene zurückgegeben, der Ergebniswert, und ein Programm gibt halt einen Rückgabewert an den erzeugenden Vaterprozess zurück. Ja, das werden wir dann auch noch sehen, wie solche Informationen abgefragt werden. Ja.
Ist das jetzt bei Windows auch so, wenn ich da im Explorer einfach ein Programm doppelt, dass das Masterprozess irgendwie dann noch hat?
Es sollte auch bei Windows so eine Hierarchie entstehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Programme da auch Werte zurückgeben können an den ursprünglichen Prozess. Aber im Prinzip sollten sie da auch so ein, sollte auch ein Prozessbaum eigentlich entstehen.
Das sieht man im Taskmanager auch nicht, da braucht man dann irgendwelche externen Systeme.
Ja. Okay, und dann. Jetzt gibt es noch weitere Informationen, die eventuell auch noch im Prozesskontrollblock gespeichert werden. Das hängt davon ab, wie Ihr Betriebssystem genau aussieht, was es für Eigenschaften hat. Sie sehen zum Beispiel, eines der Worte hier ist Priorität. Das würde heißen, ein Prozess ist wichtiger oder weniger wichtig, der soll häufiger ausgeführt werden oder seltener im Vergleich zu anderen Prozessen. Wenn Sie jetzt natürlich ein Betriebssystem haben, was kein Prioritätenkonzept hat, dann gibt es auch keinen solchen Eintrag im PCB. Ja, und andere Sachen, letzte Aktivität, Gesamtlaufzeit, das sind auch so Sachen, die können vorhanden sein, müssen aber nicht vorhanden sein. Ja, wir werden eine ganze Reihe von Eigenschaften von Prozessen dann sehen und je nachdem, ob sowas jetzt von dem konkreten Betriebssystem umgesetzt wird, gibt es eben entsprechende Informationen in diesem Prozesskontrollblock oder nicht. Ja, schauen wir uns die Prozesse dann etwas ausführlicher an. Woraus besteht jetzt ein Prozess? Also zunächst mal ist wichtig, dass ein Prozess einen eigenen Adressraum hat. Ja, wenn wir sehr simple Betriebssysteme haben, die die nicht gewährleisten, dass die Prozesse einander nichts anhaben können. Ja, sowas gibt es heute eigentlich nicht mehr, aber könnte man halt konstruieren oder gab es früher, dann trifft das eventuell nicht zu. Aber das normale Modell ist, dass man sagt, jeder Prozess bekommt ein Stück Speicher und das hat er exklusiv. Ja, wir werden später dann sehen, tatsächlich geht es um virtuellen Speicher und gar nicht um physikalischen Speicher und es findet dann so eine Zuordnung statt. Ich glaube, da habe ich letztes Mal auch schon ein bisschen was zu erzählt, wie dann so eine Zuordnung beim Paging-Verfahren funktionieren kann. Ja, genau, als ich diese grobe Übersicht über den Inhalt gegeben habe. Das gucken wir uns dann aber, also das ist noch eine Weile weg, bis wir das Thema erreichen. Aber die Grundidee ist eben, ein Prozess ist immer mit einem eigenen Speicherbereich verbunden und das heißt eben auch, wenn Sie mehrere Prozesse starten, dass die alle ihren eigenen haben, selbst wenn es sich um dasselbe Programm handelt. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen oder ja, nicht Ausnahmen, aber Dinge, wo das so ein bisschen aufgeweicht wird. Wenn Sie zum Beispiel an Programme denken, die Bibliotheken dynamisch hinzubinden. Ja, unter Windows haben Sie diese DLL-Dateien, Dynamic Link Libraries, unter Linux und Unix und macOS haben Sie diese Shared Libraries, das ist im Prinzip dasselbe Prinzip. Ja, das sind diese .o oder .so-Dateien. Und die Idee ist immer, zum Beispiel irgendwelche Standardfunktionen für Fenster erzeugen, Fensterdekorationen drumherum basteln, irgendwelche Felder, die man anklicken kann, Auswahllisten, ein Eingabefeld, dieses ganze Zeug. Das haben Sie vielleicht in ganz vielen Programmen drin und Sie wollen das nicht in jedes Programm hart reinkompilieren, sondern Sie geben halt an, das Ding benutzt eine bestimmte Systembibliothek und die muss dann da sein. Und wenn Sie jetzt hingehen und mehrere Programme gleichzeitig in den Speicher laden, die alle diese Bibliothek verwenden, dann wird nicht die Bibliothek wirklich mehrfach in den Speicher geladen, sondern sie wird nur einmal geladen und dann wird halt drauf verlinkt. Ja, in dem Sinne ist die Bibliothek etwas, was so ein bisschen außerhalb des Prozesses stattfindet, weil die ja logisch betrachtet mehrfach da ist. Wenn Sie drei Programme starten, die benutzen, ist die Bibliothek im Prinzip dreimal da. Tatsächlich ist sie aber nur einmal wirklich im Hauptspeicher. Ja. Aber das wäre jetzt eben die eine Abweichung, die es da gibt. Im Allgemeinen gilt aber, ein Prozess hat seinen eigenen Adressraum und das ist auch die wichtigste Eigenschaft und etwas, was klassische Prüfungsfrage ist, was unterscheidet Prozesse von Threads? Da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, über Threads, aber das wird dieser Unterschied sein, dass Prozesse einen eigenen Adressraum haben und Threads haben ihn nicht. Ja. Dann gehört natürlich das ausführbare Programm dazu. Das ist also im Prinzip ja, das Executable, ja, unter Windows die EXE-Datei, unter Linux irgendwas, was halt ein binärer Programmcode ist, in der Datei steckt und ein Ausführbit gesetzt hat. Und das Zeug wird ja in den Speicher geladen, damit Sie es ausführen können, zumindest teilweise. Ja, es kann sein, dass wenn der Hauptspeicher knapp ist, dass dann nur ein Teil davon geladen wird. Aber vom Prinzip ist mit jedem Prozess eindeutig ein bestimmtes ausführbares Programm verknüpft. Dann haben wir schon gesagt, haben Sie halt die aktuellen Daten, die das Programm erzeugt, während es läuft. Das sind also die variablen Inhalte. Das sind aber auch Sachen, wenn Sie jetzt Funktionen aufrufen oder sowas, das landet dann im Prinzip auf dem Stack, das kommt dann weiter unten. Aber eben alles, was dadurch entsteht, dass das Programm arbeitet und wie es sich auch unterscheiden kann von einer zweiten Instanz desselben Programms. Ja, weil wenn Sie zweimal dasselbe Programm starten, dann ist der Programmcode genau gleich, aber dadurch, dass Sie halt unterschiedliche Dinge dann trotzdem tun können, entstehen auch unterschiedliche Inhalte einfach im Speicher. Ja. Befehlszähler haben wir schon drüber gesprochen. Stack und Stackpointer, ich glaube, da habe ich ein Bild dazu. Genau. Wenn Sie links diesen Block sehen, da, das soll ein Ausschnitt aus dem Hauptspeicher sein und konkret jetzt der Speicher, der zu einem bestimmten Prozess gehört. Ja, und dann mal schauen, ob das Ding hier funktioniert. Na komm. Genau. Dann nehmen wir jetzt mal an, wenn wir hier von niedrigen zu hohen Adressen gehen, dass Sie also zunächst mal den Programmcode irgendwo haben. Ja. Dann haben Sie einen Bereich, wo die Daten drin sind und da kann es jetzt sein, dass das Ganze noch dynamisch wächst, also dass das mehr wird. Weil es gibt so Funktionen, mit denen man zusätzlichen Speicher irgendwie reservieren kann, so Allozierungsfunktionen, mAlloc oder sowas. Bei Linux-C-Programmen. Und dann kann es halt sein, dass Sie mit einem Stück Daten am Anfang beginnen und es mehr wird. Ja. Und genauso haben Sie einen Stack, der ist dann in der Regel am entgegengesetzten Ende des Speicherbereichs angeordnet und der wächst auch. Und zwar wächst er jedes Mal, wenn Sie einen Funktionsaufruf machen. Also wenn Sie sowas machen wie ein rekursives Programm und Sie haben sich vertan mit der Abbruchbedingung und es bricht nicht ab, also Sie machen unendliche Rekursion, dann wird das natürlich nicht gelingen, weil jedes Mal, wenn die Funktion sich selber aufruft, wird halt Rücksprungadresse und eventuell Argumente, die Sie haben, auf den Stack draufgelegt. Es wird so ein neuer Stackframe erzeugt. Das kennen Sie aus der Programmierung dann vielleicht schon? Kennen Sie dieses Konzept schon aus? Okay. Und das heißt halt, der Stack wächst dann. Ja? Es gibt so einen Stackpointer, der dann immer wieder verschoben wird, damit man weiß, wo ist das aktuelle Ende vom Stack. Und irgendwann trifft es halt hier auf die Grenze, wo dann die Daten anfangen würden. Und dann ist vorbei. Ne? Dann bricht das Programm ab mit einer Fehlermeldung, irgendwie Stack Overflow. Und aber im Normalfall prüfen sie halt, dass die Rekursion nicht zu tief geht und brechen es irgendwann ab. Und dann baut sich auch der Stack wieder ab. Aber das sind eben auch Dinge, die zu einem Prozess individuell dazugehören.
Also das wäre jetzt meine Frage gewesen, der Stack, der schrumpft dann schon auch wieder?
Ja, sobald Sie zurückkehren. Okay. Ja, wenn Sie einen Return aus einer Funktion machen, dann schreiben Sie vielleicht auf den Stack irgendwie noch den Rückgabewert drauf und dann springen Sie ja eine Ebene zurück und holen dann die Sachen wieder runter vom Stack. Ja, weil vom Prinzip müssen Sie ja, auch wenn Sie dann über mehrere Ebenen zurückgehen, finden Sie ja die Rücksprungadressen jeweils weiter oben im Stack. Ja, und deswegen muss der Stack einfach abgebaut werden. Ja?
Das, was Sie jetzt erklärt haben, findet aber nur in dem reservierten Bereich statt, für den einzelnen Prozess.
Ja.
Und von diesem Bereich die niedrigen Adressen und die hohen Adressen wegen dann den Stack bzw. den Programmbereich.
Dieses ganze Ding ist jetzt Speicherbereich, der einem einzelnen Prozess gehört. Ja? Wenn Sie das Programm nochmal starten, können Sie sich vorstellen, dasselbe Bild daneben nochmal parallel und die beiden Stacks haben nichts miteinander zu tun. Ja? Es wird dann, wenn man sich das Ganze im Detail anguckt, wird es noch komplizierter. Wenn Sie jetzt so Sachen machen wie Betriebssystemaufrufe aus dem Programm heraus, dann gibt es eventuell noch einen System-Stack, der auch für den Prozess individuell verwaltet wird, aber von dem normalen Stack unabhängig ist. Dann kann es noch einen Heap geben. Also da gibt es noch obskurere Sachen. Aber für unser Modell reicht diese einfache Sicht aus, ja, weil da die wichtigsten Dinge drin sind. So. Haben wir hier noch was vergessen? Ja, okay, nochmal die Hardware-Register. Das war das, was ich eben schon ausführlich erzählt habe. Ja, jetzt haben wir ja gesagt, dass das Betriebssystem muss halt irgendwie einen Überblick darüber behalten, was es für Prozesse gibt. Es muss aber auch wissen, in welchem Zustand sich ein Prozess gerade befindet. Und der kann in verschiedenen Zuständen sein. Das, was man sich wünscht, ist, dass der Prozess läuft. Also, dass er abgearbeitet wird gerade, er hat die CPU, er kann irgendwas tun und erfüllt seine Aufgabe. Das ist also der erste denkbare Zustand. Und laufend oder running, ja, das ist, bedeutet einfach, der Prozess hat gerade exklusiv für sich eine CPU. Wie lange er die noch haben wird, wissen wir nicht an der Stelle, aber im Moment hat er sie. Und das heißt also auch, dass zum Beispiel die CPU-Register mit den Werten gefüllt sind, die gerade für die Berechnung nötig sind. Ja, das ist praktisch aus Sicht eines Prozesses der wünschenswerte Zustand. Und egal, was Sie für ein Betriebssystem haben, wenn es irgendeine Form von Prozessverwaltung hat, dann wird es immer diesen Running-Zustand auch kennen. Ja, wir werden später noch sehen, je nachdem, was Ihr System kann, gibt es einige Prozesszustände oder es gibt sie nicht. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind grundlegend, die sind immer da. Und diese drei, die hier oben stehen, das ist praktisch die Minimalausstattung, die ein Betriebssystem mit Prozessverwaltung kennen muss. Ja. Das nächste, und das ist auch das nächstbeste, ist der Zustand bereit, ready. Und das bedeutet, im Prinzip ist der Prozess in Ordnung, also es gibt da kein Problem irgendwie mit dem Prozess, da hakt nichts, der könnte laufen, es mangelt ihm einfach nur an der CPU. Ja, wenn Sie eben nur eine CPU oder zwei oder vier oder sowas haben, und wenn ich CPU sage, meine ich immer, können Sie immer auch Kerne einsetzen. Ja, das ist für unsere Betrachtung ist es egal. Ja? Ja, das kommt drauf an. Also bei Linux gibt es einen Terminated-Zustand. Es gibt sogar noch mehr. Es gibt noch so Zombie-Zustände und so weiter. Aber die sind nicht zwingend nötig. Sie können auch, wenn ein Prozess beendet ist, den einfach direkt aus der Prozessliste komplett rausschmeißen. Ja, das ist kein elementar nötiger Zustand. Also was macht denn ein Prozess noch, wenn er terminated ist? Der steht halt in der Prozessliste noch drin, weil das System noch nicht aufräumen konnte.
läuft der Prozess ja unendlich. Ja, er wird ja nie markiert als beendet.
Nee, der verschwindet irgendwann. Wenn er fertig ist, verschwindet er einfach.
Genau, das ist ja dann irgendwann der Terminated oder End-Zustand.
Ja, aber ein Terminated-Zustand setzt voraus, dass Sie den Prozess noch in irgendeiner Verwaltungsstruktur drinstehen haben, mit der Information, der ist beendet. Ja? Aber es hindert Sie ja niemand daran, den einfach wegzuschmeißen, wenn er fertig ist. In dem Moment, wo der Prozess mit Exit seine Kernfunktion, seine Main-Funktion verlässt, hauen Sie ihn einfach weg. Ja? Dann ist er nicht mehr in irgendeiner Prozessliste, er läuft natürlich auch nicht weiter, weil er einfach komplett weg ist. Also das müssen Sie nicht haben. Sie können das haben und viele Betriebssysteme haben es auch. Aber das ist jetzt genauso ein Beispiel. Es ist nichts, was Sie zwingend brauchen. Ja. Es ist so, dass Sie, ja, führt das jetzt zu weit. Also bei Linux wollen Sie zum Beispiel den nicht direkt rausschmeißen, weil Sie möglicherweise noch Rückgabewerte von diesem Prozess an den Vaterprozess zurückgeben wollen. Und wenn der Vaterprozess gerade schläft oder sowas, das ist das, was diesen Zombie-Zustand erzeugt, den Sie bei Unix-artigen Betriebssystemen haben. Ja. Und dann ist es sinnvoll, den zum Beispiel in diesem Zombie-Zustand so lange in der Prozessliste zu lassen, bis das Ergebnis zurückgelesen wurde. Ein Grund, warum er als terminated längere Zeit in der Liste sein sollte, sehe ich gar nicht. Außer, dass man sagt, dieses Aufräumen der Prozessliste muss nicht sofort erfolgen. Das bedeutet natürlich einen Verwaltungsaufwand. Wenn Sie sagen, ein Prozess ist jetzt gerade beendet worden und dann starten Sie direkt die Aufräumroutine, dann sind Sie eine Weile damit beschäftigt, diese Datenstrukturen freizugeben, diesen Prozesskontrollblock zu entfernen und was auch immer noch alles notwendig ist. Und es geht natürlich schneller, einfach nur ein Status-Bit auf beendet zu setzen. Ja, und damit kriegen Sie so einen Zustand beendet in das Konzept rein. Aber es ist nichts, das ist so eine Performance-Geschichte. Es ist nichts, was Sie wirklich brauchen, um irgendwelchen Logikproblemen aus dem Weg zu gehen. Ja, also in der Theorie der Betriebssysteme sagt man immer, diese drei Zustände sind die Standardzustände, die man haben muss, und darüber hinaus kann es noch weitere geben. Haben Sie die Vorlesung schon mal gehört woanders? Oder?
Nein, ich habe so gelernt, mit vier Zuständen.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich kann Ihnen garantieren, dass in den ganzen Theorie-Lehrbüchern Sie das Dreieck, was ich Ihnen nachher zeige, es gibt dieses Zustandsübergangsdreieck, dass das immer abgebildet ist. Also auch in allen Büchern, die ich als Literatur empfohlen habe, ist das so drin. Und Sie können natürlich von Running aus noch ein File nach Terminated machen. Ja. Aber Sie können es auch lassen. Und das ist das Minimalmodell. Okay, also laufend und bereit, das sind praktisch die beiden guten Zustände. Ich glaube, zu bereit hatte ich noch gar nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Bereit ist ein Prozess eben, wenn im Grunde nichts dagegen spricht, dass er ausgeführt wird, aber es ist halt gerade keine CPU frei. Und wir werden in der Regel davon ausgehen, dass es so eine Prozessverwaltung, einen sogenannten Scheduler gibt, und der geht regelmäßig hin und unterbricht einen Prozess und nimmt einen anderen dran. Und einer von denen, die da drangenommen werden können, das sind genau die Bereiten. Ja, wie der Name auch schon sagt, die sind einfach bereit, dafür ausgeführt zu werden, und die werden berücksichtigt vom Betriebssystem, wenn es sich die Frage stellt, wer soll als Nächster arbeiten. Was für einen Prozess nicht so schön ist, ist, wenn er im Zustand blockiert ist. Blockiert heißt, es ist irgendwas passiert, was den Prozess daran hindert, weiterzulaufen. Das schlimmste Szenario für das Betriebssystem ist praktisch, dass alle Prozesse blockiert sind. Dann heißt es nämlich, dass das System idle, also untätig, weiterläuft. Ja, es wird dann in der Endlosschleife immer wieder in die Liste der bereiten Prozesse gucken, die ist leer. Und darauf warten, dass irgendeiner der blockierten Prozesse aus seiner Blockade wieder rauskommt. Und was ist jetzt ein klassisches Beispiel für so eine Blockade? Das ist hier angegeben, wartet auf I.O. Das ist einfach als einfachstes Beispiel Lesen eines Blocks von der Festplatte. Ja, wenn Sie hingehen und im Programm sagen, ich habe eine Datei aufgemacht und jetzt will ich da was draus lesen, dann wird das ja auf Umwegen über das Auswerten von Funktionen wird es letzten Endes runtergebrochen auf, ich muss einen Block von der Platte lesen. Und was dann passiert ist, es wird also die Information praktisch an den Controller gegeben. Und der Ablauf sieht dann ja so aus, dass der Controller dann mit der Festplatte spricht und sagt, hier, ich brauche die Daten. Und irgendwann hat der Controller die Daten. Und wenn er sie hat, dann wird er sie über so ein DMA-Prinzip, Direct Memory Access, wird er sie praktisch in den Hauptspeicher kopieren, ohne dass das Betriebssystem davon irgendwas mitkriegt. Ja, und das dauert alles sehr lange, weil so ein Plattenzugriff aus Sicht vom Prozessor also Jahre irgendwie benötigt. Das ist wirklich sehr, sehr langsam. Irgendwie Faktor 1000 bis 10.000 langsamer als ein Speicherzugriff zum Beispiel. Und schon ein Hauptspeicherzugriff ist langsam, ja, aus Sicht des Prozessors. Und das heißt also, irgendwann ist es dann fertig. Und was dann passieren wird, ist, dass der Controller, wenn er die Daten praktisch komplett in den Arbeitsspeicher übertragen hat, dann wird er einen Interrupt auslösen. Und diesen Interrupt kriegt das Betriebssystem mit. Ja, das springt dann in einen Interrupt-Händler, da haben wir auch einen eigenen Themenblock zu, und kann dann praktisch dafür sorgen, dass das Programm, was die Daten angefordert hat, dass das irgendwann weiterarbeiten kann. Und solange das nicht passiert ist, solange also dieser Interrupt vom Controller nicht gekommen ist, gibt es für das Programm nichts zu tun. Ja, weil das Programm hat ja sowas gemacht wie eine Funktion aufgerufen, die sagt, gib mir den Inhalt von diesem Block. Ja, ich will die nächste Zeile aus der Datei lesen, sowas in der Art. Und es kann einfach nicht weiterarbeiten, bevor die Ergebnisse nicht vorliegen. Und deswegen wird der ganze Prozess, das ganze Programm praktisch in den Zustand blockiert gebracht. Und das heißt einfach, solange es aus diesem Blockiertsein nicht rauskommt, müssen eben andere Prozesse arbeiten. Ja?
Und der Scheduler, der sieht dann den Prozess auch als blockiert an und gibt dem gar keine CPU-Zeit, sondern
genau.
Gibt dem
dann quasi so lange. Ja. Okay. Ja. Also es gäbe natürlich auch den anderen Ansatz, dass der Scheduler versucht, einen blockierten Prozess dranzunehmen und dann der Prozess wieder merkt, ich bin ja blockiert und direkt die Kontrolle wieder abgibt. Aber das kann man sich natürlich sparen, wenn man diese Zustände unterscheidet und einfach eine Warteschlange mit den bereiten Prozessen hat und bereit schließt, blockiert eben aus. Ja, aber man könnte es auch simpler implementieren, dass man sagt, man hat alle Prozesse irgendwie in einer Warteschlange drin und dann prüft man halt, wenn man einen dran nehmen will, ob der überhaupt weiterrechnen kann. Ja? Aber vom Prinzip ist eben so, in dem Moment, wo so ein I/O-Aufruf erfolgt, wird der Prozess automatisch blockiert und erst wenn praktisch die Bearbeitung von diesem Interrupt, der irgendwann kommt, wenn das abgeschlossen ist, dann wird dieses Blockiert-Bit wieder rausgeschmissen und der Prozess wandert dann wieder in die Warteschlange der bereiten Prozesse. Ja, und dann kommt er halt irgendwann wieder dran. Und solange er bereit ist, kann er auch nicht blockieren. Blockieren kann er immer nur, wenn er gerade läuft. Ja, und das sehen wir gleich auch nochmal in diesem Übergangsdiagramm. Das ist auch, wenn wir uns das gleich anschauen, das ist ganz wichtig zu wissen, von welchem Zustand kann ich eigentlich unmittelbar in welchen anderen kommen. Schauen wir noch kurz die anderen Sachen an, die hier unten stehen. Suspendiert ist ein spezieller Zustand, wenn das Betriebssystem es ermöglicht, dass ein Benutzer sagen kann, ich will, dass dieser Prozess vorübergehend unterbrochen wird. Ja, weil der vielleicht irgendwie zu intensiv arbeitet, zu viel Rechenzeit benötigt und ich brauche gerade die volle Performance für irgendwas anderes. Dann könnte man sagen, dieser Prozess wird einfach angehalten. Das ist sowas Ähnliches wie blockiert. Nur ist das etwas, was aus Sicht des Prozesses von außen kommt. Ja, dieses normale Blockieren, das macht der Prozess selber. Der tut halt irgendwas, was dazu führt, dass er blockiert wird. Also das ist selbstverursachtes Leid. Während das Suspendieren etwas ist, wo er überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Der macht vielleicht gerade nur eine intensive Berechnung, wo er nur im Hauptspeicher vor sich hin rödelt. Und das würde niemals eine Blockade erzeugen. Aber Sie sagen halt, nee, das ist mir im Moment zu viel, was du da machst. Und dann können Sie den suspendieren, vorübergehend unterbrechen. Und dann wird er halt vom Scheduler nicht mehr bearbeitet, ja, kommt nicht mehr dran, solange bis irgendjemand sagt, Suspendierung ist aufgehoben. Und das Ding ist jetzt hier schon abgesetzt von diesen drei Standardzuständen, weil es sowas wie suspendiert nicht geben muss. Ja, das ist eine Komfortfunktion, dass man sagt, ja, ein Prozess kann auch mal vorübergehend unterbrochen werden. Aber es muss man nicht haben. Nächster Zustand ist schlafend. Das ist noch so eine Variante, die ähnlich aussieht. Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass der Prozess zunächst mal nicht weitermachen kann. Und konkret ist es etwas, was man bei der Interprozesskommunikation verwendet. Also wenn Sie mehrere Prozesse haben, die irgendwie Informationen untereinander austauschen und sich so Signale zuschicken, dann können Sie einen Prozess schlafen legen und sagen, dieser Prozess wird erst dann fortgesetzt, wenn er von einem anderen Prozess aufgeweckt wird. Ja, da gibt es Beispiele für, die werden wir uns dann anschauen. Es gibt dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem. Das, haben Sie das schon mal gesehen in irgendeiner Geschichte? Erzeuger-Verbraucher-Problem, ganz grob, sagt, Sie haben zwei Prozesse. Der eine ist ein sogenannter Erzeuger, der erzeugt ständig irgendwelche Daten. Ja, in irgendeiner Datenpaketform oder sowas schreibt die irgendwo in den Speicher rein. Und gleichzeitig gibt es einen Verbraucherprozess, der liest regelmäßig aus dem Speicherbereich, Sie sehen schon, der gleiche Speicher, das geht eigentlich gar nicht mit Prozessen, aber wir nehmen jetzt mal an, dass Sie gemeinsamen Speicher haben, der liest da Sachen raus und macht dann irgendwas damit.
Ja, das hatten wir bei der Implementierung von einem Stack, da hat dann ein Thread auf den Stack draufgeschrieben, der andere hat halt gelesen und wenn der Stack voll war, dann hat halt der geschrieben, hat so lange gewartet, dass er wieder was
genau. Ja, das ist genau die Idee, wenn Sie wenn Sie eine begrenzte Menge nur an Speicherzellen praktisch zur Verfügung stellen für das, was der Erzeuger erzeugen kann, ja, dann erzeugt und erzeugt er und irgendwann hat er den Speicher vollgeschrieben. Und wenn er jetzt das nächste Ding erzeugen würde, wäre das eins zu viel. Also das darf nicht sein. Deswegen legt er sich dann freiwillig schlafend. Und auf der anderen Seite der Verbraucherprozess, der schickt jedes Mal, wenn er etwas aus dem Speicher rausgenommen hat, schickt er dem Erzeuger ein Signal, ich habe was runtergenommen. Ja, und dann wacht der Erzeuger auf und kann was Neues erzeugen. Wenn der Speicher gar nicht voll war, kommt vielleicht trotzdem ein Signal und das ignoriert er dann, weil er ja nicht schläft. Ja? Und andersrum kann es natürlich auch sein, dass der Verbraucher leer läuft. Wenn er also alles von diesem Speicher, vom Stack meinetwegen, leer gefressen hat, dann gibt es nichts mehr, was er noch lesen kann und dann legt er sich auch schlafen. Das macht man, damit diese Prozesse nicht in der Endlosschleife laufen müssen. Sie könnten das natürlich auch ohne Signale lösen. Sie könnten bei diesem Beispiel, was ich gerade skizziert habe, den Verbraucher einfach in der Schleife immer prüfen lassen, ist Platz frei? Ja, wenn Platz frei ist, dann erzeuge was und schreib es weg. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Endlosschleife, immer weiter. Aber das würde bedeuten, dass dieser Prozess immer wieder drankommt und ja, einfach unnötig in so einer Endlosschleife läuft für das Quäntchen an Zeit, das er halt hat. Und es ist eleganter, den einfach schlafen zu legen, also ihn sich selber schlafen legen zu lassen, weil sie dann eben nicht dieses sinnlosen Verbrauch von Rechenzeit haben. Ja, und dann haben wir noch einen Zustand ausgelagert oder swapped. Das wäre jetzt ein Beispiel, was es eigentlich in keinem aktuellen Betriebssystem gibt, weil Swapping macht man nicht mehr. Ich glaube, das hatte ich in der Einleitung schon erzählt. Praktisch alle modernen Betriebssysteme nutzen so ein Paging-Verfahren. Früher hat man sowas wie Swapping gemacht und es hieß einfach, dass der komplette Prozess, also seine Speicherinhalte, auf Festplatte ausgelagert war. Ja, und ein Prozess, der ausgelagert ist, der kann natürlich nicht rechnen, kann nicht ausgeführt werden, dann muss erst wieder eingelagert werden, damit er weiterlaufen kann. Und deswegen ist jetzt swapped eben ein Zustand, den Sie in einem alten Betriebssystem haben könnten, ja, wo Swapping passiert. In einem modernen Betriebssystem gibt es diesen Zustand nicht. Ja, und ist, man kann jetzt noch eine Reihe weiterer Zustände sich ausdenken oder konkrete Betriebssysteme angucken und schauen, was haben die noch für Zustände. Was Sie aber immer haben werden, sind diese drei da oben und alles andere ist praktisch zusätzliches Beiwerk. Okay, das ist das wichtige Zustandsübergangsdiagramm. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Plan, was ich Ihnen für Klausuraufgaben am Ende stellen will, aber ich weiß, dass ich schon in ganz vielen Klausuraufgaben gesagt habe, malen Sie dieses Diagramm hin. Ja, und nicht, weil das jetzt irgendwie etwas ist, womit man einen quälen kann, das auswendig zu lernen, sondern weil das zentrale Aussage darüber macht, was in der Prozessverwaltung möglich ist. Ja, Sie haben diese drei zentralen Zustände, ja, laufend, bereit und blockiert. Und Sie sehen jetzt, dass nicht alle Pfeile vorhanden sind. Also es geht nicht von jedem Zustand in jeden anderen Zustand. Und das schauen wir uns kurz an, woran das liegt. Wenn wir erstmal das mit dem Blockieren weglassen, dann haben wir ja praktisch nur den Zustand, es gibt bereite Prozesse. Und wenn es jetzt nur einen Prozessor gibt, dann kann halt immer nur einer davon laufen. Und das wäre jetzt eben die Situation, dass Sie zwischen den Zuständen Running und Ready immer hin und her schalten. Ja, ein Prozess, der gerade läuft, der ist Running und der wird irgendwann vom Betriebssystem unterbrochen, weil jetzt mal ein anderer drankommen soll und dann wechselt er halt von Running nach Ready. Und irgendwann, wenn alle anderen Prozesse vielleicht mal dran gewesen sind, dann wird er auch wieder ausgewählt, ja, und dann wechselt das Ganze wieder zurück. Also das ist dieser Übergang zwischen Running und Ready, das ist relativ klar, dass es in beide Richtungen gehen muss. Wie kommen wir jetzt in den Zustand blockiert rein? Da hatte ich schon gesagt, das ist etwas, was der Prozess selber auslöst. Ja, der Prozess macht irgendwas und das führt zu einer Blockade, typischerweise eben Aufruf einer I/O-Operation. Und das heißt also, es gibt einen Wechsel vom Zustand Running in den Zustand Blocked. Ja, der gerade noch laufende Prozess hat durch die Instruktion, die er gerade ausgeführt hat, letzten Endes bewirkt, dass er jetzt blockiert ist. Und aus diesem Zustand lassen wir ihn nicht zurück. Ja, denn es ist so, dass das Aufheben der Blockade, das wird irgendwann passieren durch einen Interrupt. Wir haben jetzt über Interrupts noch nicht ausführlich genug gesprochen, aber eine Grundeigenschaft von Interrupts, wenn sie jetzt von der Hardware ausgelöst werden, ist, dass die asynchron sind. Das heißt, die passieren plötzlich, ja, zu irgendeinem völlig unerwarteten Zeitpunkt, weil die eben nicht aus dem Prozessor direkt kommen, sondern von irgendeinem Stück Hardware, was über einen Interrupt-Controller an den Prozessor angeschlossen ist. Das heißt, es kann sein, dass sie mitten in irgendeinem anderen Prozess sind, der mit dem anfordernden Prozess nichts zu tun hat. Es kann sein, dass gerade irgendein Teil vom Betriebssystem arbeitet, vielleicht der Scheduler, der gerade dabei ist, einen anderen Prozess auszuwählen oder so. Einfach spontan kommt eben ein Interrupt und muss bearbeitet werden. Ja?
Und der Zustand, der steht dann auch in dem PCB drin.
Ja.
Und die Hardware oder was auch immer diesen Interrupt verursacht, schreibt es dann direkt in den PCB rein? Nee.
Also die Hardware, die ist praktisch an den Interrupt-Controller angeschlossen. Sie haben einen extra Baustein, der nah an der CPU dran ist. Und dieser Interrupt-Controller, der bündelt vielleicht das irgendwie und benachrichtigt die CPU. Und was dann passiert ist, ist, dass was auch immer gerade läuft, unterbrochen wird. Die CPU stellt fest, ich bin unterbrochen worden durch einen Interrupt. Die kriegt mit dem Interrupt auch eine sogenannte Interrupt-Nummer übergeben. Also das war ein Interrupt 15 oder ein Interrupt 9 oder sowas. Und dann hat sie eine Tabelle, da steht drin, was passieren soll, wenn ein bestimmter Interrupt passiert. Ja, also Interrupt-Einsprungsvektor-Tabelle, da haben sie praktisch einfach nur Adressen drin stehen. Für jeden Interrupt steht eine Speicheradresse drin. Und an der Speicheradresse befindet sich der Code für die Behandlung dieses Interrupts. Und wenn das jetzt eben ein Ereignis von der Festplatte war, weil jetzt der Block gelesen und fertig übertragen wurde, dann würde halt der Interrupt kommt, es wird diese Nummer Plattenzugriff fertig, wird übergeben und dann kommt ein Sprung in die Interrupt-Händler. Und was der jetzt macht, ist unter anderem zu gucken, welcher Prozess war das, der diese Anforderungen überhaupt gemacht hat. Ja, jetzt könnte man hingehen und den Prozess direkt fortsetzen. Das wäre aber möglicherweise nicht fair, weil vielleicht der Prozess, der gerade lief, gerade erst ein minimales Stück Rechenzeit hatte und einfach den Anspruch hat, noch weiter zu rechnen. Und deswegen ändert man an dem Prozess zunächst nichts. Das Einzige, was man ändert, ist, dass man die Blockade aufhebt. Und das heißt, der wird aus dem Zustand blockiert in den Zustand bereit versetzt. Ja, und das heißt dann, dass er, wenn dann, also der Interrupt-Händler macht diese Änderung, ja, und danach wird dieser Interrupt-Händler wird verlassen und dann rechnet weiter, was auch immer vorher gerechnet hat. Ja, und irgendwann ist dann der Scheduler halt an der Stelle, dass er sagt, jetzt wähle ich diesen Prozess, der die ganze Zeit blockiert war, jetzt wähle ich ihn auch aus. Und dann wird er erst weiterrechnen.
Ist das das Prinzip, was mit diesem Pair-Scheduling eingeführt wurde, oder war das schon immer so?
Nee, das ist ganz allgemein. Das ist immer so.
Okay.
Also Scheduler ist eine Wissenschaft für sich, was man da jetzt alles machen kann. Fairness ist ein wichtiger Aspekt. Die Idee ist, dass gleichartige Prozesse auch in ähnlicher Weise Rechenzeit zugeteilt bekommen sollen. Es soll nicht passieren, dass Sie zwei Programme starten, die genau dasselbe tun und das eine Ding ist nach 50% der Zeit von dem anderen fertig. Also weil es irgendwie doppelt so schnell ausgeführt wurde. Das will man nicht, das wäre nicht fair. Ja, und aber es gibt so viele verschiedene Implementierungen von Schedulern, gerade für Linux, weil da die Quellen offen sind, gibt es auch ganz viele, die niemand benutzt, aber irgendjemand halt mal entwickelt hat, weil er da irgendeine Idee hatte. Und die werden auch alle paar Jahre, also auch in dem Hauptsystem, werden die alle paar Jahre ausgetauscht. Also wir werden ein bisschen, wenn wir über die Scheduler sprechen, werden wir auch über Linux-Scheduler sprechen, weil da weiß man nie, ob nicht schon in einem Monat der neue Scheduler kommt oder so. Also dieses Grundprinzip, dass man wie ein Prozess blockiert und wie er dann irgendwann wieder in diesen Zustand bereit wechselt, das ist eigentlich immer gleich. Ja. Was wir eben nicht zulassen, ich hoffe, das habe ich vernünftig erklärt, dass man von blocked direkt wieder zurück nach running geht. Man könnte das machen. Ja, es ist jetzt nichts, was prinzipiell dagegen sprechen würde, aber es macht halt jede Form von Planung zunichte, weil man damit dem Scheduler die Möglichkeit entzieht, selber festzulegen, wann welcher Prozess rechnen soll. Weil einfach der Augenblick, in dem die Blockade aufgehoben wird, nicht vorhersehbar ist. Das kann zu einem beliebigen Zeitpunkt passieren. Es kann in einem günstigen passieren, wenn gerade ein anderer Prozess sowieso sein Stück Zeit aufgebraucht hat. Ja, es kann aber auch passieren, wenn gerade vor 20 Takten erst ein Prozess neu angefangen hat zu rechnen. Und dann wäre es nicht der richtige Zeitpunkt, direkt diesen ehemals blockierten Prozess wieder in den Zustand ausgeführt oder running zu verschieben. Ja, deswegen gehen wir also von blockiert nach ready. Jetzt sehen Sie, dass es auch hier nur einen Fall gibt. Warum geht der nicht auch in die andere Richtung? Warum kann ich nicht aus dem Zustand bereit nach blockiert wechseln?
Ja? Nur eine eigene Aktion des Prozesses, das ausführt.
Genau. Es ist immer was man selber macht. Und wenn ich nur bereit bin, dann tue ich ja gerade nichts, kann auch nichts Böses tun. Und deswegen ist es nicht möglich, in diesen Blockiert-Zustand zu wechseln. Ja, das heißt also, das sind die Zustandsübergänge, die wir da haben. Ja, ich zeige Ihnen noch zwei Folien oder drei und dann fangen wir an mit dieser Installation von dem Zeug. Es ist jetzt so, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, in einem Betriebssystem diese Prozessstrukturen zu verwalten. Man kann natürlich hingehen und einfach diese ganzen Prozesskontrollblöcke einfach hintereinander wegschreiben, ja, in so einer Art Array. Und dann kann man eben durch dieses Array einmal durchschauen und anhand vom Status jeweils erkennen, ist das Ding, läuft es gerade oder ist es bereit oder ist es blockiert oder in noch einem anderen Zustand. Was man stattdessen aber häufiger macht, ist, dass man so Listen anlegt, ja, die über Zeiger auf den jeweils nächsten Eintrag verweisen. Und da würden Sie also die verschiedenen Zustände unterscheiden und Sie hätten eine eigene Liste für die laufenden Prozesse, eine eigene für die bereiten und eine eigene für die blockierten. Ja, und wenn es jetzt noch mehr Sachen gibt, wie eben etwas schläft oder sowas, ja, wartet auf ein Signal, dann haben Sie dafür auch nochmal eigene Listen. Und die Liste Running, die ist natürlich bei der einen CPU-Version, wo es auch nur einen Kern gibt, ein bisschen öde, weil da genau ein Prozess drin steht. Aber wenn Sie jetzt so ein Multicore-System haben, dann können da natürlich auch mehrere drin stehen. Ja? Wobei es dann vom Prinzip keine Bedeutung hat, dass die in der Liste in irgendeiner Reihenfolge stehen. Ja? Vielleicht können Sie aus der Liste dann erkennen, auf welchen Kern jetzt ein Prozess zugeordnet ist. Weil in der Regel ist es so, wenn Sie einen Prozess ausführen, der hat dann fest, solange er läuft, diese eine CPU. Der kann nicht unmittelbar während der Ausführung von einer CPU auf die andere springen oder von einem Kern auf den anderen. Er kann, wenn er unterbrochen wird und später wieder drankommt, dann kann er schon die CPU wechseln. Das will man eventuell auch nicht, aber da ist es möglich. Aber wenn er gerade läuft, dann wird er nicht die CPU wechseln. Gut, und in dem ganz einfachen Modell haben wir eben genau einen da drin. Und dann gibt es diese Ready-Liste und die wird häufig so interpretiert, dass die Reihenfolge, in der das Zeug da in der Liste steht, auch die Reihenfolge ist, wie die Prozesse drankommen werden. Das sind ja alles welche, die sind bereit und da machen sie so ein FIFO-System, First In, First Out, dass sie eben in der Reihenfolge, wie die Prozesse in die Liste kommen, die auch wieder rausholen. Ne? Also nicht wie ein Stack zum Beispiel, das wäre ein komisches System, das könnten sie auch machen, so die Ready-Warteschlange als Stack machen, aber dann könnte es sein, dass sie die nie komplett abarbeiten und das, was dann am Boden von dem Stack sitzt, wird dann nie ausgeführt. Ne? Also das wäre nicht gut. Und ja, und diese Prozesskontrollblöcke, die verweisen jetzt einfach aufeinander. Und wenn man das halt in so einer Datenstruktur mit Zeigern macht, dann heißt das, wo im Speicher jetzt so ein einzelner PCB steht, ist eigentlich egal. Ja, die können wild durcheinander gewürfelt sein, die müssen nur von der Logik her halt über die Zeiger richtig aufeinander verweisen, damit man die Dinger gescheit abarbeiten kann. Ja, und dann macht man halt so einfaches Listenhandling. Ich nehme mal an, sowas haben Sie schon in, ich weiß nicht, sowas wie Algorithmen und Datenstrukturen oder sowas gesehen, wie man mit so verketteten Listen und sowas arbeitet. Haben Sie sowas gesehen? So eine Einführung in Datenstrukturen, wo man Listen hat von Sachen und Bäume und dann Suchalgorithmen da drauf. Bitte? Das kommt noch. Okay. Dann sprechen wir kurz darüber. Also das Modell ist hier, wir haben einen Prozess, der gerade läuft und wir haben diese Liste der bereiten Prozesse und die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich den nächsten Prozess aktivieren will? Jetzt könnte ich natürlich hingehen und, also das ist praktisch der nächste Prozess, ich könnte natürlich hingehen und mir den grünen erstmal irgendwo merken, dann kopiere ich den Inhalt aus dem gelben Kontrollblock in den grünen Kontrollblock, dann kopiere ich diese ganzen anderen Inhalte hier eine Position nach links. Und schließlich, wenn ich sage, der gelaufen ist, der ist noch da, dann würde ich den hinten wieder reinhängen. Ne? So in der Art könnte man das machen. Aber das wäre natürlich eine absurde Kopieroperation. Und deswegen biegt man einfach die Zeiger um. Ja? Also man sagt einfach, hier dieser Running-Zeiger, der zeigt jetzt auf den ersten Block aus der Bereitwarteschlange. Ja? Und der Ready-Zeiger, der muss diesen einen überbrücken, ja, also der geht eine Position weiter, es wird einfach nur der Zeiger geändert. An dem Rest der Liste ändert sich dadurch nichts. Und ganz hinten, wo die Liste anfangs zu Ende war, da wird jetzt noch ein neuer Zeiger eingebaut. Also hier oben in dem Modell haben Sie hier einen Null-Zeiger, einen Null-Pointer drin, der sagt Ende der Liste. Ja, und unten wird halt der Null-Pointer ausgetauscht durch etwas, was auf diesen Prozess zeigt, der vorher ausgeführt war. Ja, dadurch stehen die Prozesskontrollblöcke im Speicher noch genau an derselben Stelle, wo sie vorher waren. Sie haben also überhaupt nichts daran geändert. Sie haben nur durch Umsetzen der Zeiger praktisch diese Geschichte geändert. Ja, also das ist so ein bisschen das Elegante, wenn man mit Zeigern arbeitet. Sie können praktisch die eigentlichen Daten trennen von ihrer Anordnung. Ja, das normale Modell, was man so im Kopf hat, wäre, dass man irgendwie so eine Tabelle mit Informationen hat und wenn man da was ändert, dann muss man halt die kompletten Tabellenzeilen irgendwie an die neue, richtige Position schaffen. Ja, oder wenn man irgendwie was rauslöscht, wenn Sie jetzt hier in der Mitte den Prozess rausschmeißen wollen aus irgendeinem Grund, dann würde ja so eine Leerzeile entstehen, ja, in so einem Tabellenblatt, wenn man sich das so vorstellt. Und dann müsste man praktisch alles eine Position nach oben schieben. Und das macht man eben nicht. Denn hier wäre das natürlich nicht aufwendig. Da haben wir jetzt 5 Prozesse, das ist schnell gemacht. Aber Sie können ein System haben, wo 1000 Prozesse laufen und dann wollen Sie nicht deren ganzen Kontrollblöcke verschieben. Und deswegen nimmt man eben so ein Modell, wo man einfach über Zeiger praktisch die Listenstrukturen erhalten kann. Gut, letzte Folie aus dem ersten Theorieblock. Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, dass Prozesse weitere Prozesse erzeugen können und dass dadurch so eine Hierarchie entsteht. Ja, dieses Vater- und Kind-Prozess oder Parent-Prozess und Child-Prozess habe ich vorhin schon darüber gesprochen. Und wichtig ist aber, dass diese ja, familiäre Verbindung zwischen den Prozessen die Prozesse nicht irgendwie beeinträchtigt. Also die Tatsache, dass ein Prozess das Kind von einem anderen ist, das belastet den nicht irgendwie. Der hängt nicht von dem ab. Der hat seinen komplett eigenen Adressraum und kann also unabhängig arbeiten. Prinzipiell ist es auch denkbar, dass der Vaterprozess verschwindet, ja, dass der beendet wird und der Kindprozess trotzdem weiterläuft. Das hängt wieder davon ab, welches Betriebssystem man hat, was dann passiert. Es gibt so Modelle, wo, wenn ein Prozess beendet wird, alle Kinder, Enkel und so weiter mit beendet werden. Also die sind dann der ganze Baum praktisch weg. Und es ist aber auch möglich, dass das einfach egal ist, wenn der Vaterprozess weggeht und die anderen laufen auch weiter dann. Der einzige Punkt, wo diese Hierarchie typischerweise eine Rolle spielt, das hatte ich auch vorhin schon kurz gesagt, ist, dass wenn es einen Rückgabewert gibt, der an den Vater zurückgegeben wird und der kann den dann auswerten und irgendeine Erkenntnis darüber gewinnen, dass das Programm, was er gestartet hat, ja, irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Und wie das mit diesen Hierarchien aussieht, das werden wir uns, wenn wir es heute noch hinkriegen, dann am Beispiel von Linux anschauen. Es kommt auf den folgenden Folien jetzt auch als ja, Praxis, die ich auf Folien gebannt habe, aber wenn wir das mit der Installation jetzt hinkriegen, dann können wir es auch live auf dem Linux-System ausprobieren. Okay, bis dahin Fragen? Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt kurz durch diese Einrichtung. Also vielleicht nochmal zum Thema Rechner, DVD und so weiter. Es haben ja jetzt nicht alle einen Computer mitgebracht. Es ist auch nicht so, dass sie prinzipiell einen PC dabei haben müssten. Wir werden halt ab und zu irgendwas Praktisches unter Linux machen und deswegen wäre es gut, wenn wenigstens die Hälfte der Teilnehmer einen Rechner dabei hätte, damit sich dann so Zweiergruppen bilden können. Ja, wenn wir eine sehr gute Ausstattung an Rechnern haben, kann auch jeder alleine arbeiten. Ja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der irgendwie so Gruppenarbeit erzwingt. Ja, also wer was alleine machen will, macht es alleine. Wer Lust hat, das zu zweit zu bearbeiten, macht es so. Es wäre halt nur nett, wenn diejenigen, die dann ohne Rechner da sind, eine Chance haben, sich irgendwo dran zu hängen. Ja, also wenn die nachher dann alleine da sitzen und nicht mitmachen können, das wäre dann nicht gut. Für die, die jetzt nur heute den Rechner nicht bei haben und schon vorhaben, das nächste Mal mitzubringen, ich hatte ja ein paar DVDs rumgehen lassen. Ich würde sagen, alle, die es jetzt nicht installieren können oder konnten oder kopieren konnten, die können sich eine DVD mit nach Hause mitnehmen und das bis zum nächsten Mal dann. Also ich habe sechs oder sieben DVDs habe ich mitgebracht und das reicht dann hoffentlich. Und ja, dann schauen wir uns das jetzt an. Also das Erste, was Sie machen sollten, wenn Sie diese Installation der virtuellen Maschine mitmachen wollen, ist, dass Sie die Software VirtualBox installieren. Ich habe da Dateien für Windows, für macOS und für verschiedene Linux-Distributionen drauf. Wenn Ihre Linux-Distribution nicht dabei sein sollte, also ich glaube, ich habe Ubuntu 10.10, OpenSUSE 11.3 und 11.4. Die 11.4 ist ja erst 2 Tage alt. Und dann habe ich noch ein generisches Paket dabei. Also mit dem müsste es dann auf jeden Fall gehen. Das heißt, das wäre der erste Akt, dass Sie diese Software installieren. Ich kann das jetzt nicht am Rechner demonstrieren für alle Betriebssysteme, weil ich hier jetzt halt nur ein macOS drauf habe und ich habe außerdem die Software auch schon installiert. Aber die Vorgehensweise ist ja im Prinzip klar. Unter Windows doppelklicken Sie diese Exe-Datei und gehen durch den Installationsprozess durch. Auf dem Mac doppelklicken Sie dieses DNG-Image, dann geht so ein Fenster auf, wo die Software zu sehen ist. Die müssen Sie dann in den Applications-Ordner schieben und danach ist das Ding eigentlich auch installiert. Und unter Linux, wenn ein passendes Archiv für Ihr Linux dabei ist, dann können Sie das über den Paketmanager installieren. Und wenn kein passendes Paket für Sie da ist, dann können Sie diese .run-Datei ausführen. Ja, dafür müssen Sie eine Shell öffnen, da Root-Rechte kriegen und dann mit sh und dann Name dieser .run-Datei das Ganze ausführen. Wer von Ihnen hat jetzt VirtualBox schon installiert? Okay, dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle einfach einen Moment warten, bis alle das installiert haben, die jetzt einen Rechner dabei haben. Ja? Also es sollte eigentlich nicht mehr als 5 Minuten dauern, das zu installieren. Ich habe auf meinen Rechnern überall VirtualBox drauf installiert. Das gibt's halt gratis.
Okay.
Das Image ist auch da drauf,
ja. Ich würde dann auch gerne schon mal eine ausleihen.
Ja.
Danke.
Ich möchte mir auch eine ausleihen.
Jo.
Genau. Nach VirtualBox, was kommt dann?
Dann kommt Einrichtung dieses Images, was ich da auch mit draufgepackt habe.
Okay, also ich würde dann auch bloß drauf kopieren.
Ja, wir müssen, es geht so durch eine Einrichtung einer virtuellen Maschine, Auswahl der Plattendatei und so weiter und dann erstmaliges Booten.